Der unerklärliche Podcast
mit Mrs. Fröhlich
und Mr. Fröhlich. Hallo ihr Lieben.
Hi.
Willkommen zurück zu einer neuen, super spannenden Folge. Ich habe gar keine Ahnung.
Ja, sehr schön angeteasert. Ja, heute sind wir mal in Schweden.
Sehr schön.
Finde ich auch. Gerade so diese alte skandinavische Geschichte und so ist ja immer ganz cool.
Ist das nicht auch hier war Valhalla und die Wikinger
und Odin und sowas.
Ja, ich war jetzt gerade auf dieser Serie da.
Vikings?
Ja.
Ja,
sowas. Ah, ja. Das sind die ganzen skandinavischen Länder, ja. Mega spannend und total mystisch.
Absolut.
Also was da alles so auch mit deren Göttern und nebeligen Orten verbunden ist, das ist der Wahnsinn. Also sehr, sehr interessante Region auch.
Dem kann ich nur zustimmen. Deswegen die heutige Folge, ihr habt es im Titel schon gelesen, die verfluchten schwedischen Runensteine.
Die verfluchten, also die sind verflucht, die sind nicht, man sagt ja auch so ein, ah nee, ich komme nicht wieder mit meinen komischen Sprichwörtern, aber ja, verfluchte. Mhm. Man ärgert sich nicht über die, sondern die sind verflucht mit einem Zauber.
Vielleicht.
Okay.
Ich weiß es nicht. Oder weiß ich es doch.
Ich hoffe, du weißt es, sonst, ja.
Wir werden es erleben. Also, ich probiere jetzt mal ein bisschen Stimmung ein bisschen Stimmung aufzubauen. Bauen, ja, danke. Fängt schon gut an. Woran denkt man bei Runen? Magische Symbole, Flüche, Warnungen, das Wissen der Götter? Bist du bei mir?
Ich bin da.
Sehr gut. Runen waren auch ein wichtiges Werkzeug für Wahrsager, Esoteriker, für den heidnischen Glauben und für alte Praktiken.
Okay.
Also die Menschen damals und auch noch heute wohlgemerkt, haben halt in den Runen immer eine gewisse Kraft gesehen, etwas Magisches, dass sie mehr als nur Wörter sind.
Ich wollte gerade sagen, also Runen ist eine geschriebene Schrift. Also es sind Zeichen, ne? Symbole, die für etwas Bestimmtes stehen. Das sind doch immer, also ich kenne immer so Tafeln und dann sind da so Striche oder Querstriche oder wie auch immer. Und das sind, glaube ich, die Runen, ne? Inschriften.
Eventuellerweise werde ich diese Frage sogar noch beantworten. Mhm. In den nächsten Minuten und Stunden. Nein, so lange geht's nicht. Runensteine sind vor allem in Skandinavien zu finden. Die berühmtesten befinden sich in Schweden. Und um die geht's heute. Surprise. Gerade dort haben ihre Inschriften die Menschen über Jahrhunderte in Angst und Schrecken versetzt.
Tudum. Wow, okay.
Jahrhunderte finde ich schon krass.
Also die haben äußersten Respekt über Generationen bezüglich der Runen weitergegeben.
Ja, wenn du mal gleich erfahren wirst, was so die ersten Inschriften der Steine besagen, würde ich aber damals auch sagen, Leute, wir gehen mal weiter, hier gibt's nichts zu sehen.
Okay.
Einer der berühmtesten und gleichzeitig der höchste Runenstein der Welt ist der Runenstein von Björketorp.
Okay, das war ein Typ.
Björketorp ist ein Ort.
Ach so,
oh. In Schweden. Ich dachte aber auch bei der Recherche, dachte ich so, hä? Björk? Also so Björk dachte ich so, oder ist so, ja. Okay, typisch schwedisch, weißt du? Aber nein, Björketorp ist ein Ort.
Ah, und da ist so ein Runenstein und das ist der älteste.
Ich würde sogar sagen, der Runenstein befindet sich dort.
Der Steine.
Genau.
Ah ja, der Ursprung aller Runensteine.
Na, das weiß ich jetzt nicht.
Nee.
Er ist 4,20 Meter hoch.
Was?
Das ist riesig, wenn ich das mal sagen darf.
4 Meter.
4,20 Meter. Das ist fast doppelt so hoch wie die Decke. Hier. Wie
ja, der. Ja, mir ist schon bewusst, dass das sehr hoch ist.
Ja, ja. Und in seiner Nähe befinden sich zwei hohe, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Menhire. Danke. Einfach große stehende Steine, hätte ich vielleicht auch sagen können, aber ich wollte so ein bisschen die Magie beibehalten.
Menhine.
Menhire.
Hire.
Ich betone Menhire. Wahrscheinlich komplett falsch, aber ich finde es Menhire klingt irgendwie ganz gut.
Und es bedeutet stehende Steine.
Große stehende Steine. Es könnte natürlich auch Menhire sein und es ist einfach auf Englisch, aber das klingt halt auch wieder komisch.
Ich habe jetzt auch gar nicht den Schwung von der schwedischen Sprache so drin. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht, ja.
Gut, ich auch nicht. Und das extrem Besondere an diesen beiden hohen stehenden Steinen neben dem Björketorp-Runenstein ist, sie haben keine Inschrift. Sie sind einfach nur da.
Also sind da drei Steine.
Ja.
Der Runenstein.
In der Mitte.
Genau, und links und rechts neben ihm drei Menhire.
Zwei.
Meine ich
Menhire.
Ja.
Menhire, ja. Und die haben aber keine Inschrift, nix.
Das sind einfach die Bodyguards.
Vielleicht. Weil die Inschrift von diesem Björketorp-Runenstein ist auch ein bisschen knackig, möchte ich mal ganz drahtig betonen.
Ja, ich bin schon gespannt wie ein Flitzebogen, was da drauf steht.
Ich auch. Fangen wir aber erstmal an, wie alt sind die Runen? Mhm. Sie wurden im 6. oder 7. Jahrhundert in altnordischer Sprache in die Steine geritzt. Die altnordische Sprache ist eine indoeuropäische Sprache, die ein Dialekt des Altdeutschen ist.
Okay, krasser Mix.
Ist ein bisschen geremixed. Da habe ich auch gleich an den Film Der 13. Krieger mit Antonio Banderas gedacht. Ich weiß nicht, ob du den Film, doch, den Film haben wir geguckt. Mega, kann ich nur empfehlen. Und da geht es auch um irgendwelche Nordmänner, die erst, glaube ich, kommt aus Arabien. Und sie müssen halt irgendein Dorf retten und da ist irgendein Fluch auf diesem Dorf. Und da haben die diese Nordmänner und die reden dann auch in dieser Sprache und es klingt teilweise wirklich so ein bisschen deutsch.
Ernsthaft?
Ja, ja, so ein bisschen so altdeutsch ist damit. Also irgendwie klingt es halt so ein bisschen, okay, so wie wenn ein Holländer redet. Dann ist es ja auch so ein bisschen manchmal denkst du, okay, da war ein deutsches Wort dabei. Ja, einen Film können wir ja gucken.
Ich habe gar keine Erinnerung daran.
Der ist super. Entschuldigung. Der Stein enthält zwei Inschriften. Eine auf jeder Seite des Steins. Ne? Kannst du dir ja vorstellen. Und auf der einen Seite wurden die Runen wie folgt übersetzt. Ich sehe das Verderben voraus. Einen kurzen Moment innehalten. Was geht durch deinen brillanten Schädel, Mrs. Brain?
Keine Ahnung, das ist ein bisschen schräg. Ich dachte, da steht irgendwie sowas wie Gebote oder so.
Nee, schräg wird es nämlich auf der anderen Seite der Runen. Also des Steines, meine ich. Da steht, ich, Meister der Runen, verberge hier Runen der Macht. Unaufhörlich geplagt von Bösartigkeit, verdammt zum heimtückischen Tod, ist derjenige, der dieses Denkmal zerbricht. Ich prophezeie Zerstörung.
Hä?
Das steht da drauf.
Also Unheil und Zerstörung.
Ja.
Und wer hat es da? Der Runenmeister.
Pass auf. Der Runenstein von Björketorp, ich liebe den Namen.
Ich merke schon.
Befindet sich in der Runendaten, in der Runendata, ist eine skandinavische Runentextdatenbank und wurde von Forschern auf das 7. Jahrhundert nach Christi zurückdatiert. Er enthält keine Namen, scheint jedoch mit anderen Runensteinen in Verbindung zu stehen und diese sollen alle von derselben Person erschaffen worden sein, von der man jedoch nicht weiß, wer das war.
Kein Mensch.
Wer weiß das schon?
Ist es unerklärlich?
Also es ist gerade bei den Menschen vor Ort die in Björketorp leben. Und gerade bei den Schweden ist es auch so, dass man sehr respektvoll mit diesen Runensteinen umgeht, weil man halt an die magische Kraft dieser Steine glaubt. Mhm. Und da schmiert man halt auch nichts dran. Du kennst es ja sicherlich hier. Mhm. Irgendein Denkmal oder irgendwas, keine Ahnung, dass da irgendwelche ankommen und mit Edding ihren, weiß ich nicht, M plus O gleich Herz ranmalen oder sowas, ne? Oder ranschreiben, der unerklärliche Podcast, nein. Du weißt ja, was ich meine.
Hoffentlich nicht.
Und das ist halt dort auch, dass die diese Steine sehr pflegen, also da ist kein Dreck oder so, da liegt auch kein Müll auf dem Boden davor, sondern die haben schon das, die sagen, ey Leute, macht mir hier keinen Scheiß mit diesem Stein.
Ja, sehr, also ein respektvoller Ort, der für viele wahrscheinlich auch ein heiliger Ort ist, weil er so alt ist und weil dort Gefahr vielleicht droht, auch wenn man,
wer weiß,
da rangeht und irgendwie es zerstören will oder beschmieren will, also einfach beschmutzen will.
Du willst halt nicht verflucht werden, ne?
Genau. Also ich glaube schon, ich weiß nicht, das ist bestimmt jetzt ein Ort, der ist jetzt ist keine Großstadt oder irgendwie so. Ne?
Nein.
Das ist ja dann meistens auch so, wenn man ein bisschen abseits wohnt oder ländlicher ist, dann haben die Menschen ja eher noch so ein Gespür oder ein Verständnis für altertümliche Sachen und wertschätzen das viel mehr, wenn in der Gegend so etwas Mystisches vor allen Dingen geherrscht haben könnte, wie auch immer. Ja, wer hat jetzt diesen Stein errichtet oder diese mehreren Steine, wenn sie zu einer Gruppe gehören?
Es sind wohl insgesamt drei Steine.
Okay.
Die mit diesem Björketorp verbunden sein sollen.
Ja.
Zwei habe ich mir hier noch aufgeschrieben. Oder habe ich mir alle aufgeschrieben? Ich gehe mal meine Notizen einfach durch.
Ja, du sahst gerade ein bisschen verwirrt auf deine Notizen.
Ja, ich habe gerade so gesucht, ob ich so war. Weil ich habe mir das so unterteilt, mit so unterstrichen, damit ich das so, ne, in Abständen, aber ich habe das irgendwie ein bisschen vergeigt.
Ganz süß.
Aber so ist der Style, den wir hier haben. Also, der Runenstein von Stentoften. Mhm. Stentoften ist auch ein Ort, logischerweise.
Ja.
Und da gibt es halt auch diesen Stein. Und jetzt ist natürlich die Frage, wieso soll er mit den Runensteinen von Björketorp verwandt sein? Also, wo ist da die Verbindung, ne? Und beide enthalten eine Inschrift, die mit der proto-norwegischen Sprache verwandt ist. Es wird immer obstruger. Ich krieg mittlerweile meinen eigenen Namen nicht mehr richtig auf die Kette, seitdem ich da dieses Thema mir hier angeeignet habe. Jetzt wird's aber crazy. Die Inschrift der Runen wurde wie folgt übersetzt. Pass auf, das macht erst gar keinen Sinn, wird dann aber später ein bisschen knackiger werden im Abgang. Den Bewohnern und Gästen gab Habu Wulfar volles Jahr, Hari Wulfar, ich, Meister der Runen, verberge hier 9 Böcke, 9 Hengste. Habu Wulfar gab fruchtbares Jahr, Hari Wulfar, ich, Meister der Runen, verberge hier Runen der Macht. Unaufhörlich geplagt von Bösartigkeit, verdammt zum heimtückischen Tod, ist derjenige, der dies bricht. Das scheint so irgendwie sein Satz zu sein, vielleicht so eine Art Signatur von ihm, dass er immer mit seiner Bösartigkeit und Verdammnis hier droht. Richtig, da habe ich auch gedacht. Keine Angst, ich komme noch dazu zu erklären, was Habu Wulfar bedeutet und was Hari Wulfar bedeutet. Ich habe ja an was anderes gedacht, als ich das gehört habe, weil Wulfar könnte man auch ein bisschen anders deuten.
Ach so? Klingt ich ja so ein bisschen nur gerade haarig.
Eine haarige Angelegenheit, ja. Genau. Beide Runensteine wurden 1823 entdeckt, liegend auf dem Feld mit sichtbaren Inschriften. Also die Inschriften waren nach oben, als sie die entdeckt haben.
Ach, da war nicht auf beiden Seiten eine Inschrift.
Auf dem von Stentoften nicht.
Ja, okay.
Da ist nur vorne.
Ja.
Und dieser Björketorp?
Der hat vorne und hinten, aber in Stentoft, da waren zwei.
Ja.
Ja,
Ich sehe gerade in meinen Notizen, ich habe doch noch den anderen Stein erwähnt.
Sehr gut, ja. Ja.
Also, pass auf. Es gibt noch einen anderen Runenstein, und zwar der Runenstein von Istabi, oder Es-Istabai, Istabai.
Ja, okay.
Der enthält keine Flüche. Endlich mal. Das ist quasi der korrekte Stein von der Gesellschaft.
Der Pro-Stein.
Der Kumpel. Nur das Problem ist, nur auf dem ersten Eindruck hat man das Gefühl, dass er
der Gute ist.
Der Gute ist, weil man nämlich noch ein bisschen geforscht hat und die Inschriften vielleicht jetzt anders gedeutet hat. Da kommen wir jetzt übrigens auf das Thema Habu-Wulfa und Hari-Wulfa zurück. Hier die Inschrift von dem Runenstein von Istabai. Ich nenne ihn einfach mal Istabai. Zum Gedenken an Hari-Wulfa, Habu-Wulfa, Heru-Wulfas Sohn. Das war's. Doch haben sie auch eine symbolische Bedeutung? Da kommen wir jetzt wieder zu der Symbolik der Runen. Denn Hari ist ein Krieger. Wulufa ist ein Wolf. Habu ist die Schlacht. Forscher gehen davon aus, dass es sich hierbei um eine Art Ritual oder eine Einweihung für Krieger handeln soll. Oder ist es vielleicht doch ein Fluch zur Unterstützung militärischer Ziele? Das ist die Frage an dich.
Das ist ja eine krasse Frage. Ich habe absolut gar keine Ahnung. Das hört sich ja alles sehr interessant an. Ich dachte nur gerade irgendwie, da das ja so alt ist und irgendwie ja auch ein bisschen religiös getoucht ist, denke ich mal, in dieser ganzen skandinavischen Leben nach dem Tod Idee in den Köpfen der Menschen. Eben mit Krieger und mit Wolf und mit Schlacht. Ich glaube, das hat irgendwie alles so eine Verbindung mit deren ganzen göttlichen Glauben. Dass das entweder ein Ritual, weiß ich nicht, aber vielleicht doch eher sowas ist, wenn man in der Schlacht war und gestorben ist. Nee, ich bin gerade ein bisschen planlos, muss ich sagen. Ich finde es echt schräg, weil es so mysteriös und nichtssagend ist. Also ich finde es schwer, das einzuordnen.
Es ist halt mystisch.
Na, dieses ganze Nordische sowieso finde ich viel schwerer greifbarer als irgendwas anderes noch.
Ja, ja. Ist halt weniger pompös.
Erzählt es jetzt eine sehr glorreiche Geschichte von dem Krieger und einem Krieg und einem Wolf oder kommt das Böse, dass da jemand was vorhergesagt hat? Also ist sehr, sehr merkwürdig.
Mhm.
Ja, aber irgendwie auch spannend, aber man weiß noch nicht, also man hat es auch noch nicht entschlüsselt, ne? Es ist einfach da, man weiß, was da draufsteht und jetzt muss sich jeder dazu sein eigenes denken.
Das Problem an der ganzen Geschichte ist nämlich folgendes, es existierte auch noch ein vierter Stein, was man aus den Geschichten und die haben ja damals alles aufgeschrieben und gemalt, dann hast du nicht gesehen, und es existierte noch ein vierter Stein, der ist jedoch bei einem Brand im Jahr 1728 verloren gegangen, bevor man diese Runen halt hätte entschlüsseln können. Das heißt, der ist...
Oh, und das ist der Schlüssel zum Geheimnis. Das weiß wahrscheinlich
man nicht. Das weiß man nicht.
Also da steht wahrscheinlich dann noch, jetzt haben wir ja einmal den Stein, der irgendwelche Weissagungen voraussagt. Dann
der Stein der Weisen, genau.
Dann die zwei Steine, die was über die Menschen oder über die Wesen verraten, die zu dieser Geschichte der Weissagung gehören. Ja, da fehlt ja dann irgendwie noch ein Teil, wie alles ausgegangen ist oder was das zu bedeuten hat. Ah, das ist natürlich schade.
Das ist echt schade. Und seit 1914 haben die Forscher angefangen, die Orte genauer zu untersuchen, weil sie halt nicht verstehen, woher diese Steine überhaupt kommen, warum die da sind, weil da halt in der Nähe nichts ist, wo man einfach so einen riesen Stein von einem, hier, wie heißt denn das, von so einem Berg abtragen könnte oder sowas.
Ach, das kommt auch noch dazu.
Und die Anordnung der Steine, diese Menhire, ne, ist halt meistens sowas wie Stonehenge.
Ja, da habe ich auch dran gedacht.
Und deswegen verstehen die nicht, warum so einen Runenstein diese Menhire auch hat. Also warum die das errichtet haben.
So eine Formation irgendwie da noch ist. Es muss ja nicht Zufall sein, dass die jetzt links und rechts neben diesem Stein stehen wahrscheinlich. Genau.
Und es gibt auch eventuellerweise eine geografische Verbindung, dass die halt speziell geordnet hingestellt wurden. Nur das Problem ist, der vierte Stein war halt auch irgendwo in Schweden. Den hat man dann aber nach Kopenhagen getragen, warum auch immer, in ein Schloss. Und in diesem Schloss kam es zu einem Brand und quasi der ganze Laden ist untergegangen, zusammen mit dem Stein. Und man findet diesen Runenstein nicht mehr.
Ja, aber der muss ja irgendwo hinweggebracht werden, gebracht worden sein, weil Feuer und Stein, naja, gut.
Ein Brand, wenn der die ganze Hütte einstürzt.
Ja.
Und der darunter vergraben wird im Jahr 1728.
Das ist
auch nicht gerade vorgestern gewesen.
Okay, stimmt, den Gedanken hatte ich auch noch gar nicht, dass die Steine ja ziemlich vielleicht groß oder schwer auch sind und man sich gar nicht in der Nähe irgendwie so wie so eine Art Steinbruch, sage ich jetzt mal, ist, wo man das rausgeschlagen hat und dann da. Das ist ja
Steinbruch, das war das Wort, ja.
Ja, das ist ja genauso mysteriös wie Stonehenge auch, ne? Da haben wir ja auch drüber geredet, dass das schier unmöglich ist, wie man diese riesen Steinklopse da hingebracht hat und die dann auch noch so hingestellt hat, dass das ja in der Nähe gar kein Steinvorkommen so in dem Sinne gab. Okay. Also ich finde, das sehr, eines der sehr wirklich unerklärlichsten Thema, mal wieder rausgepickt.
Ja.
Weil selbst wenn die Forscher und Wissenschaftler.
die Theorien von denen habe ich hier noch drauf. Es gibt drei Theorien
von
denen.
Ach, es gibt schon.
Von offizieller Seite gibt es drei Theorien.
Aber es sind ja mal wieder Theorien und nichts, was man zu 100 oder zu 99,9% belegen kann.
Oder nicht Thesen, sondern fängt mit H an. Ich hab mir
Hypothesen.
Hypothesen, dankeschön.
Okay.
Von offizieller Seite. Möchtest du sie hören?
Ja, sehr gerne.
Bei dem einen kann ich mir das Schmunzeln nicht verkneifen. Ich kündige es jetzt schon mal an. Also, Hypothese Nummer 1. Die Runensteine haben eine Grenze markiert. Quasi bis hierhin und nicht weiter ist mein Land, gehört mir, da darf keiner rüber, sonst bist du verflucht. Okay, alles klar.
Oh, dann hat es aber einer sehr kompliziert dargestellt.
Ja, ich denke mir, also so ein Holzzaun hätte es auch getan, ne?
Nee, also auch, dass er das dann so geheimnisvoll mit so verschlüsselten Wörtern und Sprüchen gemacht hat. Ja, gab es denn irgendwie in der Zeit, wo die entstanden sind oder man denkt, dass die entstanden sind, irgendwie in der Geschichte, dass es da irgendwelche bekannten Kriege oder Schlachten gab?
Also ich bin jetzt mit der Geschichte des 7. Jahrhunderts in Schweden nicht so und da.
Hätte ja sein können, dass man da irgendwie, okay.
Verwandelt.
Ja, das ist auch eine krasse. Also da muss man schon Schweden-Historie studieren wahrscheinlich.
Ja, vielleicht gibt es ja da draußen den einen oder anderen. Die eine oder andere, den einen oder anderen. Ach, ihr wisst ja, was ich meine.
Wir wollen gendern, aber.
Ja, in dem Sinne, also.
Ja, ja, also wir sprechen jetzt alle an, so.
Genau, alle Menschen auf dieser Welt. Wir haben ja auf unseren Social-Media-Kanälen dann auch Bilder zu, vor allen Dingen dem Björketop, nein, zu den Runensteinen. Und da könnt ihr natürlich fleißig kommentieren und vielleicht hat ja der eine mehr Wissen. Und teilt es mit uns ein. Darüber würden wir uns natürlich sehr freuen. Und jetzt, wie angekündigt, die zweite Hypothese.
Sehr gut.
Meine Schmunzelhypothese, ohne es böse zu meinen, das wisst ihr. Pass auf. Die Steinkomplexe bildeten eine Art Schrein für eine Gottheit, vielleicht sogar für Odin selbst. Also wieder was Ritual, eine Opferstelle oder...
Ja, das finde ich aber gar nicht so abwegig, muss ich jetzt ehrlich mal sagen. Wenn du im 7. Jahrhundert bist und dir das Leben der Menschen anguckst und es überall sehr mit Göttern und Glauben und weiß ich nicht, was alles verbunden ist, dann kann es doch gut möglich sein, dass da jemand sowas als Ritual erzeugt hat.
Das heißt auf gut Deutsch, dass das sowas ist, du meinst sowas wie, was gibt denn heutzutage, wie die Freiheitsstatue?
Ja, oder als so Gedanke, ich mache jetzt was für die Götter oder für, weiß ich nicht, um mich auch zu beschützen und schreibe dort da meine Weissagung oder diese Sachen rauf, die ich denke, dass ich die positiv für mich irgendwie auswirken, sodass ich von der Gefahr...
Indem ich über Jahrhunderte Angst und Schrecken verbreite. So Leute, ich habe meinen Beitrag zur Welt gemacht, hier.
Oder Odin selbst hat das gemacht.
Das Ding ist, wir dürfen halt nicht vergessen, wir sind hier im 6., 7. Jahrhundert nach Christi. Die Wahrscheinlichkeit, dass du dir deinen Rucksack schnappst und einen auf Globetrotter machst und sagst, ich wandere jetzt mal ein bisschen durch Schweden rum und platziere an 4 Stellen in Schweden an irgendwelchen Steinen irgendwelche Runentexte und drohe mit meiner Bösartigkeit und weiß ich mit allem, was da noch steht. Und gehe dann nach Hause, mache mir ein Kaminfeuerchen an und sag, jo, so, ich habe meinen Teil erledigt für die Welt, gute Nacht. Verstehst du, was ich meine? Das ist so, es soll ja die gleiche Person gemacht haben. Es ist ja der gleiche Stil. Es ist wieder dieses, es ist halt wieder genau diese Sache mit den Pyramiden, die es überall auf der Welt gibt, die alle gleich irgendwie aussehen, aber halt x Jahre oder ja, nicht x Jahre, aber Kilometer weit entfernt sind.
Ja.
Und dann hast du halt so einen Typen aus Schweden, der da durch die Gegend wandert und halt so eine Runensteine macht. Das ist auch schon wieder so, Also,
ja, ich finde auch, dass die Runenschrift sehr außergewöhnlich irgendwie aussieht. Also, es ist für mich auch irgendwie wie so ein, sind so Striche und dann soll das irgendein Code sein oder wer weiß, also wie können wir eigentlich wissen, dass genau das da draufsteht?
Das frage ich mich auch bei den Hieroglyphen in den Pyramiden und so, wo ich mir denke, woher willst du denn genau wissen, dass dieses Zeichen jetzt für Apfelkuchen steht oder so, weißt du? Ich verstehe es einfach nicht. Ich habe davon auch gar keine Ahnung.
Gut, es wird vielleicht auch diese Inschrift, so wie Sprachen, wird es auch über Generationen weitergegeben. Irgendjemand wird sich das ja mal überlegt haben und dann andere angelernt haben und das wird dann weitergegeben. Das ist so das Einzige, wie man sich erklären kann, dass man als heutiger Mensch sowas entschlüsseln kann. Aber es ist schon alles merkwürdig, vor allen Dingen dann, wenn dieses Thema wieder aufkommt, es ist ein immens schwerer Stein, wo kommt der her? Wie haben die das da damals reingehackt? Naja gut, die Steinzeitmenschen konnten ja auch schon Feuer machen und...
Na, das ist jetzt, ich glaube, dieses Reinritzen ist jetzt nicht das Ding, weil das ist jetzt kein Granitstein oder irgendwie sowas, nur... Es ist halt auch ein 4 Meter, 20 Meter hoher Stein, ne? Das ist halt, der wiegt halt auch ein paar Kilo, ne? Das ist jetzt nicht, dass der leicht ist. Den musst du auch irgendwo hinstellen. Und ich habe keine Ahnung. Ich finde es auch unerklärlich. Die dritte Hypothese, möchte ich natürlich noch sagen, ist, es soll eine Gedenkstätte sein. Und zwar in Andenken an Menschen, die gestorben sind, die aber halt nicht an dem Ort platziert worden, wo die Beerdigung stattgefunden hat oder wo die Menschen begraben wurden, sondern einfach weiter weg und quasi in dem Umfeld sozusagen hier in dem der Ortälteste ist gestorben oder so, für den machen wir jetzt einen Stein, sowas in der Art. Was ich dann aber auch wieder nicht so ganz verstehen kann ist, also jetzt stell dir mal vor, du stirbst irgendwann, hoffentlich alt und mit einem gesunden, glücklichen Leben, so wie alle da draußen übrigens auch, Und auf deinem Grabstein steht dann drauf, hier liegt Mrs. Fröhlich. Bösartigkeit soll dich ereilen, wenn du mein Grab betrittst. Also, weißt du, was ich meine? Also, ja. Irgendwie ist es auch cool, wenn du, ich glaube, das soll auf meinem Grabstein stehen. Hier liegt Mr. Fröhlich. Bösartigkeit soll dich ereilen, wenn du mein Grab betrittst.
Eieiei.
Und dann so eine drohende Faust noch dazu. Und dann darunter PS, ansonsten alles gut.
Naja, das müsste ja dann für eine sehr wichtige Person gemacht werden.
Ja, ja, sag ich ja.
Ja, genau. ja, das kann es natürlich auch sein. Ach, wenn man das noch wüsste, wenn man in die Vergangenheit reisen könnte und sehen könnte, warum, wieso, weshalb und wie es entstanden ist.
Ich muss auch mal ganz ehrlich sagen, auch so diese ganze nordische Geschichte halt da oben, ne? Also ja. So Schottland, Irland, England, Skandinavien und alles so, das ist eh alles so mystisch. Da hast du diese Runen, du hast hier die Valhalla, Odin, die ganzen Thor, Gott des Donners und hast du nicht gesehen. Du hast Feen, Kobolde, Stonehenge. Da ist so viel Magie.
Ja. Magie.
Das ist so richtig magisch in diesen Highlands und sowas.
Merlin.
Merlin, Zauberei. Loch Ness. Das ist einfach mega. Und dann irgendwie vom Gefühl her denke ich dann so an Deutschland und denke so an die Germanen und denke so, ja, wir waren einfach barbarisch.
Ja, also wir waren halt, obwohl wir ja das Land der Denker und Dichter sind, aber.
Damals nicht wahrscheinlich.
Nee, aber. Ich finde auch, also dieses ganze Nordische hat nochmal so einen ganz eigenen Touch und ist so wie so eine eigene Welt und einfach auch mega faszinierend. Deswegen sage ich ja, man müsste sich wirklich mal hinsetzen und sich mal ein bisschen mit der Geschichte der ganzen skandinavischen Länder doch mal ein bisschen auseinandersetzen. Also ist mega interessant.
Ja, also Feen, Kobolde, Einhörner, gerade Einhörner für dich ein Thema, was du ganz gut findest. Könnte man ja demnächst mal anstreben. Was sind denn eure Gedanken zu Runensteinen und der ganzen Magie und alles, was diese Steine umgibt? Glaubt ihr daran? Glaubt ihr, dass also ich denke definitiv an die Macht von Wörtern, logischerweise.
Das auch. Und irgendwie habe ich das Gefühl, vielleicht sind es einfach Weissagungen von den Göttern, die sie für die Menschen in die Steine geritzt haben, damit sie irgendwie auch ein bisschen aufpassen.
Einfach miteinander glücklich sind.
Das wäre schön, ja.
Das ist doch ein schöner Schluss für die Folge.
Ja.
Dass wir alle miteinander glücklich sind. Wir hoffen, euch geht es gut. Ihr habt einen schönen Tag, habt eine schöne Woche. Habt eine schöne Nachtschicht. Denkt dran, wir haben ja ganz viele, sage ich jedes Mal.
Jedes Mal. Aber ja, wir vergessen euch nicht.
Ja, weil ich es mir überhaupt nicht vorstellen könnte, nachts zu arbeiten. Deswegen betone ich das immer.
Also finde ich auch.
Extra, weil das wichtig ist.
Ja.
Denn danke fürs Reinhören und eure lieben Nachrichten in letzter Zeit. Wir bekommen wirklich in letzter Zeit sehr viele Nachrichten, dass wir so fleißig jetzt die Folgen hier veröffentlichen. Deswegen ist es auch der Grund, warum wir es machen, weil wir von euch immer so ein tolles Feedback bekommen.
Wir versuchen fleißig zu sein, ja.
Ja, das machen wir sehr gut.
Ja.
Ich bin stolz auf Sie, Mrs.
Fröhlich.
Klopf
mir auf die Schulter, ja.
Mach das mal.
Ich auf dich natürlich auch.
Ja, danke schön.
Ja, okay.
Gut, Leute, dann bleibt gesund und munter und habt Spaß am Leben.
Wir hören uns, genau. Bye, bye. Dieser Podcast wird präsentiert von The History Channel, dem TV-Sender für die besten Mystery-Dokus. Empfangbar überall im Pay-TV, über Amazon Prime Video Channels oder YouTube Primetime Channels. Jetzt jeden Donnerstag ab 20.15 Uhr exklusiv die neue Folge von The Unbelievable mit Dan Aykroyd sehen.